herzlich willkommen bei Das. Heute mit Bettina Tietjen.
Einen wunderschönen guten Abend. Was die Zukunft angeht, sind die meisten Menschen in Deutschland ja eher pessimistisch. Angst, Unsicherheit und düstere Prognosen erzeugen eine negative Grundstimmung. Daran ändern politische Versprechen leider wenig. Schluss mit den Weltuntergangsszenarien. Lasst uns wieder lustvoll nach vorne blicken. Im Grunde ist schon alles da, was wir brauchen. Wir müssen es nur nutzen und wir müssen den Aufbruch wagen. Das sagt Ingenieur und Visionär Professor Achim Kampka. Herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Vielen Dank. Ich freue mich auf das Gespräch.
Ich habe es gerade schon gesagt, also alle haben Angst vor der Zukunft. Sie setzen einen Gegenakzent. Sie sagen, wir müssen ganz anders denken. Wir müssen wieder Lust haben auf die Zukunft. Was stimmt Sie so positiv?
Also erstmal, wenn man das mal in den ganz Gesamtkontext der Geschichte der Menschheit setzt, sind die Zeiten gar nicht so schlecht, wie wir jetzt meinen. Das heißt, ich finde immer, wir jammern auf hohem Niveau. Ne? Also ich durfte zum Beispiel die Frau, die ich liebe und die mich liebt, heiraten.
Ne? Und fünf Kinder bekommen.
Und fünf Kinder bekommen. Ich darf wohnen, wo ich will. Ich durfte den Beruf erlernen, der mir Spaß macht und nicht, was mein Vater mir gesagt hat, obwohl das sogar in Übereinstimmung ist. Aber ich darf so viel, habe so viele Freiheiten und da möchte ich auch was draus machen. Also ich fühle mich eigentlich pudelwohl. Das heißt nicht, dass ich alle Probleme ausgrenze. Ich habe ja auch keine rosarote Brille auf, wie man sieht. Die sehe ich sehr wohl. Aber für mich ist in meinem Leben immer so gewesen, wenn man Angst hat, und da kommt immer ganz, ganz Schlechtes bei raus. Also Entscheidungen in Angst zu treffen, man merkt das auch, wenn man in einer Prüfung sitzt und dann Angst hat, dann schaltet das Gehirn auf, ich will weglaufen um und dann kommt da eine 6 raus. Das ist nicht gut. Ja? Und insofern glaube ich, wir haben so viele Möglichkeiten, wir haben die Freiheit hier in der Demokratie in unserem Land und lasst uns daraus doch was machen und nicht rumjammern.
Genau, und diese Visionen und diese Pläne, die Sie vorschlagen, was man ändern könnte, das werden Sie uns im Laufe der Sendung ja auch genau schildern. Keine Angst vor Veränderung, dann haben wir allen Grund, uns auf die Zukunft zu freuen. Das sagt Maschinenbauingenieur und Visionär Professor Achim Kampka. Andreas Moll stellt ihn vor.
Die Weltlage ist düster, Meldungen über Katastrophen, Klimawandel und Kriege überschlagen sich. So wie die Verkehrssituation auf unseren Straßen erscheint vieles ausweglos. Professor Achim Kampka möchte Licht ins Dunkel bringen, voller Zukunftslust zeigen, dass wir sehr wohl eine Chance haben, uns auf ein Morgen zu freuen. Er weiß, wovon er spricht. Bis 2009 entwickelt Kampka vollelektrische Kleintransporter. Der Mobilitätsforschung bleibt der Aachener Wissenschaftler bis heute treu, sucht und findet Lösungen im Bereich Energie, Ernährung und Städtebau. Wir haben es noch in der Hand und können die Zukunft gestalten. Wie, das erklärt uns Professor Achim Kampka.
Herr Kampka, bevor wir über die Zukunft reden, blicken wir mal kurz auf Ihre eigene Vergangenheit. Als Sie 9 Jahre alt waren, wollten Sie Landwirt werden und haben sogar angefangen, auch ein bisschen was anzubauen. Was ist dann passiert, dass Sie sich dann doch für den Maschinenbau entschieden haben?
Ja, ich habe mich sehr, sehr intensiv damit auseinandergesetzt und mir hat das wirklich eine Menge Spaß gemacht, mit Tieren umzugehen, zu sehen, wie was wächst. Mir ist allerdings auch sehr wohl bekannt, dass es eine harte Arbeit ist. Also unsere Vorfahren haben tatsächlich Höfe. Ich durfte dann auch mal Ferien mitarbeiten und weiß, glaube ich, schon oder kann erahnen, wovon man da spricht. Das ist aber nicht gewesen, warum ich dann mich anders entschieden habe, sondern schlussendlich habe ich dann irgendwann angefangen zu rechnen, was ich denn an Investitionen bräuchte, weil wir ja keinen Hof mehr in der Familie haben, um wirklich einen funktionsfähigen Hof, der auch wettbewerbsfähig ist, der also mitspielen kann unter den anderen, dann eben zu kaufen oder zu erwerben. Und die Summe war zumindest dann zu der Zeit so hoch, dass ich dachte, okay, da nehme ich jetzt erstmal von Abstand und habe mich dann, Bauer bin ich ja geblieben, Maschinenbauer, und habe mich dann schlussendlich schon was für mit Technik entschieden, aber das Thema Natur als Hobby weitergeführt, aber dann beruflich erstmal ad acta gelegt.
Ja, mittlerweile geht es ja bei Ihren Visionen auch viel um Natur und auch um Landwirtschaft. Aber erstmal zum Maschinenbau. Sie haben ja dann in Aachen, waren Sie ja maßgeblich an einem Zukunftsprojekt beteiligt, nämlich an der Entwicklung von E-Scootern, die ja mittlerweile von der Deutschen Post und von DHL übernommen wurden. Ich glaube, 30.000 fahren mittlerweile auf unseren Straßen. Wie haben Sie das geschafft, das umzusetzen? Das war ja damals was ganz Neues.
Ja, das war eine tolle Zeit und die Idee war eigentlich gar nicht im ersten Autos zu bauen, sondern die Idee war, wie können wir in Deutschland aus den Ideen was machen. Ne? Wir haben in Deutschland nicht ein Problem, dass wir zu wenig Ideen haben, sondern wir setzen zu wenig um. So, und 2009 war dann eben die Diskussion aus der Forschung heraus, wie können wir denn Innovation im wahrsten Sinne des Wortes auf die Straße bringen. Und in der Forschung sagt man, dafür braucht man dann ein Fallbeispiel, also etwas, wo man dran zeigen kann, dass das, was man da behauptet und irgendwo auf Folien malt oder in Büchern aufschreibt, tatsächlich auch in der Realität funktionieren kann. Und da haben wir zwei Dinge diskutiert, Fußball oder Autos, können nämlich alle mitreden und beim Fußball ist uns nichts eingefallen, was wir da innovativ machen können. Und haben wir gesagt, gut, dann gehen wir in das Thema Autos und da Elektromobilität, weil das uns vom Neuheitsgrad interessant erschien und ein E-Fahrzeug grundsätzlich auch viel einfacher und simpler ist als ein wirklich moderner Verbrenner. Da haben wir gesagt, komm, da gehen wir mal rein und versuchen an diesem Beispiel das wirklich zu zeigen, dass aus den Ideen, die wir haben, wirklich was werden kann.
Und gegen wie viele Widerstände mussten Sie kämpfen? Sie brauchten ja auch Geld.
Ja, das war tatsächlich sogar gerade ja auch während der Finanzkrise. Also es gibt nicht nur heute Krisen, sondern auch vor einiger Zeit Krisen. Und da war es tatsächlich schwer, überhaupt die Euros zusammenzusammeln. Wir haben es dann über sogenannte strategische Partner, also gerade über mittelständische Unternehmen, die ein Interesse daran hatten, in die Elektromobilität mit einzusteigen. Also damals, das ist ja jetzt 14 Jahre her.
Eben,
ja?
Eben.
Und da gab es aber welche, die gesagt haben, oh, das könnte für uns interessant sein. Und wir haben dann das Fahrzeug in unterschiedliche Teilsysteme unterteilt. Und diese Partner haben gesagt, oh, das ist interessant für mich. Ich mache gerade was Vergleichbares vom Verbrenner. Zukünftig würde ich gerne sowas auch für ein E-Mobil machen. Und die haben dann Inhalte und Geld schlussendlich halt beigesteuert. Und so haben wir es wie ein Netzwerk, also gar nicht als ein großer Automobiler, sondern als Netzwerk das Ganze aufgebaut.
Es ist ja interessant, dass das funktioniert hat. Sie sind ja mittlerweile schon zu neuen Zielen aufgebrochen, haben damit gar nichts mehr zu tun. Wie erklären Sie sich denn, dass das nicht auf breiter Ebene, diese E-Mobilität, sich in Deutschland durchgesetzt hat? Gerade heute kam wieder die Meldung bei VW, Einbruch beim Verkauf von E-Fahrzeugen. Warum sträuben sich die Deutschen so dagegen?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil es ja insbesondere weltweit tatsächlich nicht so ist. Die E-Mobilität entwickelt sich ja mit Wachstumsraten Größenordnung 20%. Das ist ja jetzt wirklich nicht schlecht. Also das zeigt, da geht was. Ich habe teilweise den Eindruck, dass wir in Deutschland so sehr digital sind, so 0 oder 1. Ja? Entweder finden das alle, müssen das alle gut finden und wir müssen es komplett machen oder gar nicht machen. Und dazwischen gibt es halt oft nichts. Ne? Das heißt, es geht so in Extreme schlussendlich rein. Und bevor wir dann was machen, wollen wir immer alle Probleme schon gelöst haben, die in den nächsten Jahren irgendwo passieren können. Mein Lieblingsbeispiel bei E-Mobilität ist die Ladeinfrastruktur. Ich kann mich auch vor 10, 14 Jahren daran erinnern, dass die Diskussion war, wenn wir mal 40 Millionen E-Fahrzeuge haben, dann können die ja nicht alle laden. Also müssen wir uns erstmal überlegen, wie wir jetzt einen Plan machen, ausgetüftelt, dass wir für 40 Millionen Fahrzeuge Ladeinfrastruktur haben. Das ist natürlich super komplex, können ganz viele Sachen passieren. Wenn ich dann in einem Straßenzug alle Autos gleichzeitig lade und so weiter, ja, kann man sich also viel ausdenken, was schiefgehen kann. Und ich halte das für einen falschen Ansatz, dass wir immer alles vorausdenken wollen, alles, was eventuell noch passieren kann, sondern wir müssen einfach schlussendlich mal anfangen. Und da steckt es bei uns oft dazwischen. Wir machen so kleine Prototypen, dann haben wir so ein bisschen probieren wir aus. Ich kann mich gut erinnern, in Berlin zu der Zeit haben wir dann irgendwo mal 3 Ladesäulen in Berlin aufgestellt und nach einem Jahr festgestellt, auch da lädt ja gar keiner dran, also ist das gescheitert. Ja, anstatt dass da müssen eigentlich ein paar hundert Ladesäulen. Also wenn man sowas macht, dann richtig. Und das ist tatsächlich in China besser gemacht worden. Ich bin bestimmt der Letzte, der sagt, lasst uns alles machen, wie das in China läuft. Aber dieses größer Denken, dann wirklich auch mal was durchziehen, auf die Straße bringen in einer Provinz, und da reden wir dann ja auch von vielen Millionen Menschen, und dann gucken, was hat am besten funktioniert, und dann Regeln machen und nachziehen. Und ich glaube, von dem Aspekt her könnte man ein bisschen was lernen, und das fällt uns jetzt so ein bisschen auf die Füße. Wir haben für alles Regeln, für alles schränken wir uns ein, und neue Themen haben es dadurch in Deutschland extrem schwer.
Stichwort neue Themen, es wird ja jetzt auch viel über selbstfahrende Autos diskutiert. Es gibt ja gerade hier in Hamburg, gibt es ja Modellprojekte, auch da gibt es eine ganz große Skepsis. Viele Menschen haben auch davor Angst, dass das den Verkehr und uns insgesamt unsicherer machen könnte.
Ja, also de facto ist es so, wenn ich automatisiertes Fahren einführen würde, sind sich eigentlich alle einig, dass deutlich weniger Menschen zu Schaden kommen. Das heißt, ich stelle mal die Frage so rum, wer verantwortet denn jetzt, dass jetzt noch so viele zu Schaden kommen? Und die Frage wird allerdings andersherum gestellt, wer verantwortet, wenn die Fahrzeuge automatisiert fahren, wenn dann einer zu Schaden kommt? Es ist immer die Frage, von welcher Perspektive man drauf schaut. Selbstverständlich ist jeder einzelne Mensch, der einen Unfall hat, schlimm. Das ist mir klar. Trotzdem, glaube ich, könnten wir viele Menschenleben retten, wenn wir diese Technologie einführen. Aber da ist genau an diesem Beispiel. Wir reden jetzt darüber, wer hat dann Schuld? Wer steht dann vor dem Richter, wenn das passiert? Und so weiter und so fort. Ja? Und dabei ist eigentlich nachweislich, dass die Technologie viel besser als ich entscheiden kann bei einem Unfall, wie sie den geringsten Schaden anrichtet. Das heißt, die Technologie entscheidet nicht, überfahre ich die Oma oder das Kind. Das ist dann die Diskussion, die immer kommt. Wie soll diese Technologie, das soll die gar nicht entscheiden, sondern die Technologie entscheidet, wo fahre ich hin, dass ich den geringsten Schaden anrichte. Die entscheidet also nicht, ob einer dick, dünn, groß, klein oder sonst was ist, sondern geringster Schaden. Und wir Menschen, wenn ich am Steuer zum Beispiel sitze und auf ein Hindernis zufahre, dann versuche ich mich als Fahrer zu retten. Also das ist einfach der Reflex, den man hat, nicht weil ich ein böser Mensch bin, sondern ich sehe das und versuche das Steuer wegzureißen. Dass ich entscheide also nicht so, wie es den kleinsten Schaden anrichtet, sondern wie mein Reflex schlussendlich ist. Und das kann Technik tatsächlich besser, nicht perfekt, aber besser. Und jetzt ist die Frage, wie finden wir da eine Lösung, dieses Besser, dass das im wahrsten Sinne des Wortes auf die Straße kommt und wir uns nicht verhaspeln, ja, in diesen, es bleibt aber noch was zu lösen und es muss immer einen Schuldigen geben. Und das müssen wir, glaube ich, aufbrechen, dass bei jeder Technologie wir immer schon festgelegt haben, wer soll dafür bluten, wer soll dafür die Verantwortung übernehmen. Davon müssen wir uns ein bisschen lösen.
Interessant. Also wir bleiben beim Thema, Sie haben es gerade schon ein bisschen angedeutet, dass man eben, dass es schon in Teilbereichen eben auch Umsetzung von Zukunftsideen gibt. Verkehrswende, Carsharing, E-Mobilität, das sind ja Schlagwörter, die sehr oft fallen, wenn es um die Zukunft geht. In einigen Dörfern südlich der Elbe, da hat man sie in die Tat umgesetzt, sozusagen aus der Not heraus. Dorothea Foscherau über eine besondere Idee und ganz viel ehrenamtliches Engagement.
Ländliche Idylle zwischen Elbe und Apfelplantagen in Steinkirchen bei Stade. Doch wer hier mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin oder weg will, braucht Geduld. Unter der Woche fahren viele Busse nur ungefähr einmal die Stunde, am Wochenende teilweise gar nicht. Bürgermeisterin Sonja Zinke beschreibt die Situation überspitzt.
Je schlechter das Angebot ist, umso schlechter wird es genutzt. Weil wenn ich jetzt, sage ich mal, morgens um 8 nach Stade komme, dann ist das super. Aber wenn ich dann erst um 16 Uhr wieder nach Hause fahren kann, ist das eher unpraktisch. Wir versuchen in der Politik, möglichst viele Fahrten in den Nahverkehrsplan reinzuplanen. Nur es hängt dann tatsächlich am Geld, dass es nicht noch besser werden kann.
Für viele gibt es da nur eine Lösung. Das Auto. Und das mitten in der Klimakrise. Sonja Zinke und ein paar andere aus der Gegend wollten das nicht länger akzeptieren. Sie gründeten den Verein Dorfstromer. Carsharing auf dem Land als Ergänzung zum ÖPNV und als Ersatz für den Zweitwagen.
Und da ist es eigentlich das Konzept, das Grundkonzept geboren, dass wir gesagt haben, dann muss man sich doch als Nachbarn auch Autos teilen können.
Und dann fanden es so viele Nachbarn so gut, ja, dass die Flotte einfach angewachsen ist.
Die gesamte Flotte hat Elektroantrieb. Die ersten Dorfstromer-Autos gab es 2019. Margret Schindler nutzt das Angebot seitdem regelmäßig. Gebucht wird über eine App.
Ich muss angeben, wie viele Kilometer ich damit fahren möchte und wie lange ich das ausleihen möchte. Und dann baut das System automatisch Ladezeiten nach dem Ausleihvorgang ein, damit die nächste Person ein voll aufgeladenes Auto bekommt. Und mehr ist eigentlich gar nicht, dass man wissen muss.
Die Mitgliedsgebühr bei Dorfstromer kostet ab 5 Euro im Monat. Die Fahrgebühren liegen zum Beispiel bei 6 Euro die Stunde oder 75 Euro fürs gesamte Wochenende. Der Verein arbeitet kostendeckend. Allein die Fahrten finanzieren die Flotte. Hauptkostenfaktor? Die Leasingrate für die Fahrzeuge.
Dann ist natürlich klar, für uns ist wichtig, dass die Fahrzeuge von allen genutzt werden können, die einen Führerschein haben. Also keine Altersbegrenzung, weder nach unten noch nach oben, was natürlich einen Kostenblock in der Versicherung dann darstellt. Wir arbeiten ja alle ehrenamtlich, das heißt, so Personalkosten haben wir nicht, sonst wäre das Konzept auch nicht machbar.
Auch die Kosten fürs Laden übernimmt der Verein. Stellplatz und Ladesäule sind immer an einem zentralen Ort im Dorf. Jedes Fahrzeug hat ein bis zwei Paten, die sich um die Pflege des Autos kümmern.
Und dann organisieren wir Fahrten zur Inspektion, zum TÜV. Wenn das Auto dreckig ist, dann fahren wir es durch die Waschstraße, wir saugen es mal aus. Das sind die Aufgaben der Paten an jedem Standort.
Entlang der Elbe und bei Lüneburg ist Dorfstromer mittlerweile mit 28 Autos vertreten. Der Verein hat Anfragen weit über Norddeutschland hinaus. Doch für eine Ausweitung der Flotte fehlen zurzeit die Ehrenamtlichen. Trotzdem, aus einer kleinen Nachbarschaftsidee ist ein Modell mit Zukunft geworden.
Wir sind zur Flotte, alle zusammen, knapp sind wir kurz unter 1 Million CO2-freie Kilometer, die die Autos gefahren haben, die alternativ vermutlich mit Verbrennermotors gefahren worden wären. Und das ist ein schönes Ergebnis, finde ich.
Und vielleicht kann Dorfstromer ja ein Anfang sein. Raus aus der Mobilitätskrise auf dem Land, hin zur Mobilitätswende für eine nachhaltigere Zukunft.
Ja, Professor Kampka, das müsste doch ganz in Ihrem Sinne sein, ne, dieses Stromer-Projekt.
Ja, ist perfekt und vor allen Dingen zeigt es nochmal, dass durch Eigeninitiative und durch, dass ich weiß, was vor Ort wirklich ist, indem es die Menschen machen, die dort leben und nicht ein anderer kommt. Ja? Und ich erkläre euch jetzt mal, wie das geht und dann macht ihr ab das jetzt so und so, das funktioniert nicht. Und hier sieht man genau, die Eigeninitiative überlegt, was brauchen wir, Ehrenamt, ja, und dann fangen an, Dinge zu funktionieren in Summe. Und ich glaube, das ist genau das Entscheidende, dass wir Menschen selbst bei uns an die eigene Nase fassen und anfangen, Verantwortung zu übernehmen, da wo das geht. Und das ist ein tolles Beispiel dafür.
Mhm. Um einmal die Meckerseite einzunehmen, die kritische, die man sagt, das geht doch gar nicht. Was ist denn mit dem viel diskutierten Thema der Batterien bei der E-Mobilität, beim Recyceln, Entsorgen von Batterien? Haben Sie da auch schon Lösungsansätze, gute?
Ja, grundsätzlich ist das Gute daran, dass wir hier von vornherein mitdenken können, wie wir das in Kreisläufen schlussendlich halt aufbauen. Und die Batterie mit allen den Wertstoffen, die da drin ist bis 97-98% wirklich recycelbar. Das heißt also auf einer Ebene, dass ich wirklich wieder neue Batterien draus machen kann. Es gibt ja auch immer die thermische Verwertung, wenn wir von, also was verbrennen, wenn wir von recyceln. Und das ist eben nicht damit gemeint. Und das wird von vornherein jetzt eben auch mitgedacht. Und die Recyclinganlagen sind teilweise schon im Bau oder im Genehmigungsprozess. Das heißt, wenn Mengen wirklich zurückkommen zu dem Zeitpunkt, wo die Batterien nicht mehr brauchbar sind im Pkw, was übrigens viel länger dauert, als man vorhergesagt hat. Die halten also länger, als man gedacht hat.
Ja, immer länger. Ne?
Wenn der Zeitpunkt dann da ist, dann ist es eben kein Sondermüll, was man teilweise hört, sondern man kann die vernünftig wieder aufbereiten.
Sie haben ein spannendes Buch geschrieben, Zukunftslust, in dem Sie viele Vorschläge machen, Ideen entwickeln, was wir alles zum Positiven ändern könnten. Wir können ja mal ein paar Beispiele aus der Landwirtschaft rausgreifen. Viele unserer Zuschauer und Zuschauerinnen leben ja auf dem Land. Was haben Sie da für Lösungsansätze, wie man unsere Landwirtschaft besser und moderner gestalten könnte?
Das ist erstmal zweigeteilt. Ganz wichtig ist mir nochmal zu Beginn, wenn wir über Landwirtschaft reden, ist, dass die Landwirtschaft über die letzten Jahrzehnte ja Gewaltiges geleistet hat. Wir haben nämlich keinen Hunger mehr. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und da, glaube ich, ist erstmal wichtig, ein großes Lob an die Landwirte und die in diesen Bereichen arbeiten, auszusprechen. Nichtsdestotrotz ist das Wirtschaften, so wie wir es jetzt in der Landwirtschaft machen, mit großen Maschinen auf den Feldern, immer mehr Pestizide, immer mehr Kunstdünger, natürlich irgendwo endlich. Ne? Das hält noch eine Zeit, aber es ist endlich. Und deshalb machen wir uns Gedanken, wie kann ich das auch in Kreisläufe reinkriegen. Und da ist ein Punkt, dass man gemeinsam mit den Landwirten, in denen wir auch eng im Austausch sind, uns die Böden noch mal anschauen. Ja? Und im Boden ist eine ganze Menge Leben. In der Vergangenheit haben wir uns über die Luftverschmutzung haben wir uns gekümmert, Wasserverschmutzung haben wir uns gekümmert. Also auch da ist ja schon was passiert. Aber den Boden, auf dem wir stehen, den haben wir uns nicht so genau angeschaut. Und eigentlich lebt da sehr viel drin. Da sind Mikroorganismen drin, da sind Pilze drin, die ermöglichen, dass der Boden das tut, was er soll, dass da nämlich Pflanzen drin wachsen. Und wenn ich mit schwerem Gerät da drüber fahre, Pestizide drauf kippe, Kunstdünger, geht das langsam kaputt. Und der Boden kann irgendwann seine Funktion nicht mehr aufrechterhalten. So, das heißt, da geht es gar nicht darum, dass man eine super neue Technologie erfindet, sondern dass man sich anschaut, wie kann man Boden, Humus, Kompost wieder so machen. Und da geht es darum, dass die das nicht gleich verteilte Temperatur in dem Humus habe, wenn er Humus wird, dass ich gleiche Feuchtigkeitsgrade habe, weil auch ein Kompost ist ja nichts Neues. Jeder, der einen Garten hat, weiß das. Aber ich habe unterschiedliche Temperaturen, unterschiedliche Feuchtigkeitsgrade, wenn ich das auf den Haufen werfe.
Ja.
Das heißt, da gibt es Projekte, sich genau anzuschauen mit den Landwirten zusammen. Das macht die Ökologische Wissensakademie, wie man den Boden wieder aufwerten kann und dadurch deutlich weniger Kunstdünger und Pestizide zum Beispiel braucht. Ein zweiter großer Bereich und trotzdem die Erträge eben hat. Ein zweiter großer Bereich geht dahin, dass man über künstliche Intelligenz dem Pestizid, also der Anlage, genau sagt, wo es die denn hinspritzt, bitte. Im Augenblick fährt man übers Feld und deckt das ganze Feld ab. Und man könnte aber auch sagen, ich habe genau Punkte, wo ich das hinspritze und damit kann ich 50, 60, 70% der Pestizide sparen. Ich setze noch Pestizide ein, aber viel, viel weniger.
Und das heißt, die KI
genau, die kann KI erkennt, wo sind denn Tierchen und Viecher und was weiß ich, oder Unkraut, was ich eben totspritzen muss und spritze nur genau dahin. Ne? Ich habe immer noch Pestizide, jetzt sagen viele wieder, ah, aber es muss ja auf null. Ja, aber Schritt für Schritt. Ja? So, dann haben wir ganz andere Projekte und die setzen dann komplett neu an. Das kann man im Gemüsebau zum Beispiel machen, im Getreideanbau nicht, aber im Gemüsebau, dass ich tatsächlich Roboter entwickle, also kleinteilige Roboter, die jäten, die säen, die fürs Gießen zuständig sind. Das kann ich mit so einem Kreis zum Beispiel abfahren und solche Felder. Da kann ich sehr, sehr hohe Erträge mit erzeugen. Die Arbeitsleistung ist dadurch quasi ausgegliedert auf die Maschine, auf die Anlage. Und es zeigt sich im Augenblick, was an Prototypen da ist, dass sich das Ganze eben auch sehr gut rentieren eben kann. Ne? Das heißt, ich muss eben keinen Rückschritt machen, sondern kann weiter Geld verdienen, gutes Geld verdienen und kann diese Bereiche umstellen. Das geht natürlich nicht für alle landwirtschaftlichen Bereiche, aber wir wollen, das ist wieder so ein Punkt, ne? Wenn, dann wollen wir gleich alles immer machen. Wir haben gesagt, nein, wir picken uns jetzt die Sachen raus, die schon funktionieren, da gehen wir rein mit Partnern und fangen dann an, das zu verbessern.
Ja, Sie haben, was die Tierhaltung angeht, ja auch einen interessanten Vorschlag, nämlich, dass man viel mehr Insektenlarven nutzen sollte. Wie würde das funktionieren?
Ja, Insekten ist ja mein Lieblingsthema. Viele finden die abstoßend und wenn ich mit Insekten komme, höre ich immer, nein, ich esse die auf keinen Fall, die sollen sie auch gar nicht essen, gar keine Sorge. Aber was ganz interessant ist, es gibt die Soldatenfliege und die Larve dieser Soldatenfliege, die frisst sehr viele unterschiedliche Dinge. Normalerweise haben sich Tiere, auch Insekten, auf bestimmte Sachen spezialisiert, aber diese Larve frisst von Gülle, von Lebensmittelresten, alles Mögliche kann die fressen, man muss es nur vernünftig aufbereiten. So, und wenn man dann weiß, dass wir in Deutschland 40% dessen, was geerntet wird, landet nicht in unseren Mägden, sondern sonst wo. 40%.
Nicht so 4%,
viel? 40%. Und das ist übrigens weltweit plus minus eine ähnliche Zahl, hat dann andere Gründe, mal ist es die Kühlkette bei uns, aber so viel verkommt.
Ja,
so.
Ja.
Da könnte man natürlich jetzt ansetzen, was wir aber erstmal gesagt haben, ist so wie es ist und diese Larve der Soldatenfliege, wir sammeln also in einem Projekt die Lebensmittelreste in den Einkaufsläden ein, die müssen die im Augenblick entsorgen und auch da sei gesagt, alles was an Tafel oder sonstige soziale Einrichtung geht, geht nach wie vor an diese Einrichtung und das, was da nicht hingehen kann, das geht in diesen Kreislauf rein. Das heißt, die kleinen Tierchen essen das dann auf, produzieren übrigens kein CO2 dabei. Ja, das heißt, wenn das verrotten würde, hätte ich ja verschiedene Gase, die wieder nicht gut wären. Das heißt, die essen das auf und daraus kann ich dann Proteine machen, ein Mehl, was ich zum Beispiel in der Fischzucht, wir haben auch eine Fischzucht, wieder verfüttern kann. Und das ersetzt dann eben Dinge, die ich normalerweise irgendwo aus anderen Ländern, wo dann Regenwald verabgeholzt ist, Soja zum Beispiel oder sowas, kann ich dann dadurch ersetzen. Und so habe ich einen Kreislauf.
Okay, also die Larven, die werden in den Kreislauf, die werden als Futter dann wiederverwendet und verwerten das, was übrig bleibt in der Landwirtschaft.
Genau, sie dürfen als Futter eingesetzt werden in der EU, wenn sie Reste essen. Abfall dürfen sie nicht essen. Also an Tiere darf ich keinen Abfall verfüttern, ist ja auch richtig. In dem Fall ist es eigentlich Quatsch. Die Larven sind biologisch nicht anders, ob die Abfall essen oder Reste, aber die Gesetzgebung ist so. Ah, okay. Das heißt, die essen Reste und keinen Abfall. Es darf also nicht als Abfall vorher tituliert sein. Und dann kann ich sie in diesen Kreislauf wieder reinbringen und zwar sehr effizient.
Ganz interessante Erkenntnis. Sie haben gerade diese Wissensakademie kurz erwähnt. Das heißt also, Landwirte und Landwirtinnen können sich an dieser, oder sollten sich, was Sie vorschlagen, an dieser Wissensakademie einfach weiterbilden, um diese Sachen überhaupt erstmal zu erfahren, von denen ja viele gar nichts wissen.
Genau, das Wichtige da ist, dass da nicht einfach ein Buch geschrieben wurde ist oder mal ein Vortrag gehalten worden ist, sondern dass die Kollegen und Kolleginnen der ÖWA, wie Sie es sagen, die Landwirte dann auch begleiten. Also sie zwingen denen auch nichts auf, sondern die offen dafür sind, die was darüber wissen wollen, die kriegen einmal Schulungen, aber dann werden sie begleitet. Das heißt, man geht mit denen auf deren Äcker, guckt sich das an, begleitet das und da sieht man eben Erfolge bezogen auf den Ertrag und ein Auskommen, was die Landwirte schlussendlich halt haben. Das ist ein langsamer Weg, aber ein sehr guter, wie ich finde.
Und der wird auch angenommen?
Genau, und der wird auch angenommen.
Mhm. Ja. sehr spannend. Es gibt ja mehr gute Ideen und Initiativen, als viele denken. Man muss sie nur entdecken und man muss das vor allen Dingen weiterverbreiten. Laura Klinghardt stellt Ihnen jetzt ein Hamburger Start-up vor, das eine Alternative zu dem umweltschädlichen Palmöl entwickelt hat.
Ein kleines Labor in Hamburg-Harburg ist auf dem besten Wege, die Ölherstellung zu revolutionieren. Die Idee, klimafreundliche Öle herstellen als Alternative für Palmöle. Der 36-jährige Maximilian Webers ist einer der Gründer des Hamburger Nachhaltigkeitsunternehmens Colipi.
Weltweit werden 220 Millionen Tonnen pro Jahr Pflanzenöl verbraucht und die Tendenz des Bedarfs ist steigend. Pflanzenöle haben aber bloß limitiert Produktionskapazitäten. Wir brauchen Felder dafür, Düngemittel, Landmaschinen. Und wenn man Öl mit Pflanzen produziert, steht das auch immer in Konkurrenz mit Lebensmittelprodukten. Sei es die Zuckerrübe, sei es Getreide, sei es Mais. Und irgendwann muss man sich als Industrie überlegen, produzieren wir lieber Nahrung oder Öle, zum Beispiel für Biodiesel, Kosmetika, Schmierstoffe.
Bei Colipi wird deshalb für die Ölherstellung Kohlenstoff aus der Luft gewonnen und nicht aus dem Erdreich gepumpt. CO2-haltige Industrieabgase werden von Mikroorganismen durch Fermentation in wertvolle Biomaterialien umgewandelt. Sie nennen es hier Climate Oil.
Hier bei uns vor Ort produzieren wir Öle. Und diese Öle werden dann mit Partnern, meinetwegen aus der Kosmetikindustrie, in Kosmetikprodukte umgewandelt. Das könnten sein Seifen, Gesichtslotions, Haarwaschmittel und Lippenstift und Ähnliches. Wir geben unser Öl aber auch an die Waschmittelindustrie, die daraus Waschmittel produziert. Wir geben unser Öl auch an die chemische Industrie, die daraus zum Beispiel Kunststoffe macht oder PVC-Böden wie den man hier im Labor finden kann.
Gegründet wurde das Start-up 2021 an der Technischen Universität von insgesamt 4 Jungunternehmern. Aus einer Studienarbeit über Mikroorganismen ist damals die Idee für Colipi entstanden. Um sie zu finanzieren, beantragt das Team beim Bundeswirtschaftsministerium eine Förderung und erhält sagenhafte 4,1 Millionen Euro.
Auf der kommerziellen Seite machen wir unsere ersten Schritte. Das heißt, Ölproben im Milliliter-, Liter- und Litermaßstab verkaufen wir schon an die Industrie, an die Kosmetikindustrie, an die Waschmittelindustrie, an die petrochemische Industrie. Wir sind aber noch nicht profitabel. Wir sind ein Unternehmen, was noch in den nächsten 4-5 Jahre viel investieren muss in Forschung, in die Schaffung von Produktionsanlagen. Hier im Labor, in den Bioreaktoren, in den Kapazitäten, die wir haben, können wir vielleicht bis zu 5 Liter pro Woche produzieren. Aber es sind Prototypen, die Industrie und Investoren, Geldgeber überzeugen sollen. Es funktioniert technisch, der Markt ist da, jetzt lass es doch skalieren.
Im vergangenen Jahr bekommen die 4 Gründer für ihr Nachhaltigkeits-Startup sogar einen Preis. Mit dem Gründerszene-Award wird Colipi in der Kategorie Newcomer mit dem 1. Platz ausgezeichnet.
Es wurden ungefähr 50 Startups nominiert. Die Dichte der Qualität und der Startups war sehr hoch. Wir haben mit dem Preis nicht, wir haben es natürlich gehofft, aber wir haben nicht damit gerechnet, dass wir diesen Preis gewinnen würden. Es gab Resonanzen, wir haben Anfragen bekommen von Menschen, die mit uns arbeiten möchten, die MitarbeiterInnen werden wollen, die vielleicht das Öl probieren wollen, Konzerne, die uns gefragt haben, hey, arbeitet doch bitte auch mit uns zusammen, das, was ihr macht, ist ganz toll.
Am Ziel sind die Jungunternehmer allerdings noch lange nicht.
Wir haben wirklich viele, viele wichtige Meilensteine in den letzten Monaten erreicht. Technologie patentiert. Wir sind von 5 auf 13 MitarbeiterInnen gewachsen. Und ich wünsche mir, dass wir unser Team bis 2026 verdoppeln. Wir möchten auch unsere Produktionskapazitäten verdoppeln. Wir möchten noch mehr Ölproben auf die ganze Welt schicken und dort für Begeisterung sorgen.
Das Nachhaltigkeits-Startup Colipi scheint auf einem guten Weg zu sein.
Auch wieder so ein positives Beispiel. Man kann gar nicht genug über solche Ideen und Projekte berichten. Sie haben ja, ich weiß nicht, ob Sie sie gegründet haben oder ob Sie der nur angehören, eine Initiative, die heißt Ingenieure retten die Erde. Mhm. Was hat man sich darunter vorzustellen? Sie sind ja einer von diesen Ingenieuren, die Erde retten möchten.
Genau, das ist tatsächlich durch Kollegen und mich gegründet worden, weil, und ich erkläre auch den Titel, der ja so ein bisschen provokativ auch oft rüberkommt, weil wir in den Diskussionen immer als Feedback bekommen haben, die anderen sollen doch erstmal. Bevor ich was machen kann, muss doch die Politik erstmal alles klären. Oder die großen Tankschiffe, bevor ich mein Auto umstelle, ja, guck mal, was die denn da verbrauchen. Oder in Brasilien sollen die erstmal aufhören, den Regenwald abzuholzen. Oder die sind immer die anderen. Ne? Oder wenn ich nicht Ski fahre, sollen die Skifahrer aufhören, Ski zu. Also zack, 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 immer sind es die anderen. Und das ist uns wirklich auf die Nerven gegangen. Und dann gesagt, wir fangen bei uns selbst an. So, da wir in dem Umkreis alle Ingenieure waren, haben gesagt, eigene Nase, deshalb Die Ingenieure müssen was tun. Da steht ja nicht nur Ingenieure, sondern Ingenieure. Das war der erste Schritt, selber anpacken.
Ja.
Und der zweite war dann die Frage, warum ausgerechnet glauben wir als Ingenieure, können wir was tun? Und ich bin der festen Überzeugung, dass gerade durch Technologien kann natürlich viel Schaden angerichtet werden. Es kann aber auch viel Gutes getan werden. Und wir als Menschen entscheiden ja uns für das eine oder für das andere. So, und auch wir als Ingenieure, die Ingenieurszunft kann natürlich mitentscheiden. In der Vergangenheit haben wir allzu oft einfach nur das ausgeführt, es gab ein Problem, löse mal technisch. Mhm. So, und da möchten wir eben mitdiskutieren und sagen, wie möchte ich es technisch lösen, warum möchte ich es technisch lösen und unsere Expertise damit einzubringen. Und so ist dieser Verein, ist ein gemeinnütziger Verein eigentlich entstanden. Das eine war bei uns selbst anzufangen, vielleicht heißt er dann irgendwann Menschen retten die Erde, ja, bei sich selber zu tun. Und ich weiß auch, dass man sagen könnte, die Erde will ja gar nicht vielleicht von uns gerettet werden. Das mag sein, aber ich bin erstmal verantwortlich für das, was ich tue und ich fange bei mir selber an.
Ja.
Das ist eigentlich die Idee, die dahinter steht.
Ja. Es gibt hier jetzt das sogenannte Humanotop. Das ist, ist ein Gelände an der deutsch-holländischen Grenze. Da kann man sich im Kleinen ja schon so ein bisschen angucken, wie die Zukunft aussehen könnte. Was sieht man da alles? Was ist das für ein Gelände?
Also die Idee ist einfach, die menschlichen Siedlungen, also Städte, weiterzuentwickeln. Und da haben wir gesagt, das wird doch so anders sein, dass wir es nicht mehr Stadt 2.0 oder sowas, sondern dann heißt das Humanotop. Ne? Aber der Mensch steht nach wie vor im Mittelpunkt. Ich empfinde das eben so, dass der Mensch kein Parasit ist, der am besten weg soll, sondern ich sage, wir Menschen sind wichtig und wir holen uns da auch schlussendlich wieder raus aus der Situation. Und dieses Humanotop ist eben unterteilt in das Thema, wie gehe ich mit Wasser um, wie lasse ich Lebensmittel entstehen, wie gestalte ich die Mobilität, wo bekomme ich Energie her, wie sieht Produktion aus. Und das haben wir in einem kleinen, in diesem Gewerbegebiet auf Avantis, haben wir das angefangen, diese Puzzlestücke, das ist ein sehr komplexes Thema, da züchten wir zum Beispiel die Larve der Soldatenfliege. Wir haben eine Fischfarm da aufgebaut, die bauen daraus wieder den Meeresspargel an. Das heißt, das ist so ein Lebensmittelbereich. Dann gibt es das Thema Ladeinfrastruktur und Speicher, um Spitzen von Strombedarf zu kappen. Das heißt, all die Dinge gehen wir schrittweise an. Das Einzige, was wir da oben nicht machen dürfen, ist wohnen, weil es ein Gewerbegebiet ist. Und in Deutschland darf ich dann natürlich nicht Häuser bauen und wohnen. Das heißt, den Bereich können wir da an dem Standort nicht machen. Da sind wir in Diskussion mit anderen Partnern.
Ja, aber schon interessante, im Kleinen Ideen, von denen man sich vorstellen kann, dass man sie eben in größerem Stil auch umsetzen könnte. Über Ihre Vision, es gibt sehr interessante Bilder noch in Ihrem Buch, was die Zukunft angeht. Die gucken wir uns gleich an. Ja, Herr Kampka, das finde ich ganz interessant, weil das ist ja eine wirklich sehr alte Zukunftsvision. Aber die Bilder ähneln so ein bisschen denen, die wir in Ihrem Buch finden, die ja, glaube ich, KI-generiert sind. Sie haben ihre Vorstellungen, haben Sie einfach von der künstlichen Intelligenz in Bilder umsetzen lassen. Ne? Habe ich das richtig verstanden?
Genau, ich habe das vorgelesen quasi, also den Text eingegeben. Und das ist, was sich die KI vorstellt. Interessanterweise ganz anders, als ich es mir vorstelle. Aber ich fand es trotzdem so spannend, dass ich gesagt habe, das bringe ich genauso in das Buch, um eben auch noch mal klarzumachen, wie es genau aussieht. Ja, das ist in jedem Kopf anders. Wenn ich ein Buch lese, stelle ich mir den Helden anders vor als Sie. Ja, und ja, manchmal ist man dann enttäuscht, wenn man dann im Fernsehen sieht, ach, so soll der aussehen, ich habe mir ganz anders vorgestellt. Ja? Aber das ist eigentlich so genau der Effekt. Mir kommt es eben darauf an, das ist eher eine Einstellungssache. Und wenn man jetzt mal Jules Verne oder sowas liest, im Prinzip die Dinge, die er sich da ausgedacht hat, bis auf das Beamen, haben wir die eigentlich alle. Das heißt, es scheint doch wohl so zu sein, und da werbe ich einfach auch für eine gewisse Offenheit, dass das, was wir Menschen uns ausdenken und vorstellen können, tatsächlich irgendwann Wirklichkeit werden kann und oft auch geworden ist schon.
Ja, gucken wir doch mal einmal auf die Mobilität. Da gibt es bei Ihnen ja verschiedene Beispiele. Das sind zum Beispiel, sind zum einen die Flugtaxis, von denen man ja schon lange träumt. Dann gibt es LKWs, die, sehen wir so ein Flugtaxi. Dann gibt es LKWs, die, sollen die funktionieren?
Das sind einfach elektrisch angetriebene LKWs, sehr effizient, teilweise mit Brennstoffzelle. Das ist eigentlich die Idee. Die sehen dann noch sehr vergleichbar aus mit den heutigen LKWs schlussendlich. Aber ich glaube, wir werden sie auch in Zukunft noch brauchen.
Ja, aber das hat nichts zu tun mit denen, die gerade jetzt die Millionen gekostet haben, diese Pilotprojekte mit den Oberleitungen, die jetzt alle wieder abgebaut werden. Das war ja offensichtlich eine falsche Investition.
Ja, genau. Wobei man, glaube ich, immer unterscheiden muss zwischen, welche Technologien können sich durchsetzen und was tun wir dafür. Ne? Was haben wir an Regulatorik, an Regeln? Und schlussendlich ist auch diese Idee, von der Sie da gerade sprechen, dass ich nämlich bestimmte Stücke der Autobahn mit Hochspannungsleitungen ausstatte, eben nicht alle Autobahnen, sondern bestimmte Stücke, und dann Batterien in den Fahrzeugen haben und über diese Stücke lade ich nach, während ich fahre, ist eigentlich gar nicht so dumm. Ja? Das Problem, was es dabei gibt, ist immer Hen und Ei. Ich brauche an verschiedenen Stellen diese Oberleitungen, ich brauche die LKWs in einer vernünftigen Stückzahl. Und wie kriegt man das zusammen? Und das ist, glaube ich, ganz oft die Herausforderung, wie können wir skalieren? Auch bei der E-Mobilität als solches, in kleinen Stückzahlen ist E-Mobilität natürlich viel, viel teurer, auch in der Herstellung, als Verbrennerfahrzeuge. Mhm. Wenn ich es aber hochskaliere, merkt man an China, gehen die Preise und die Kosten vor allen Dingen und dann auch die Preise für E-Fahrzeuge deutlich in den Keller und sind teilweise vergleichbar oder schon günstiger als Verbrennerfahrzeuge, weil ich hohe Stückzahlen schlussendlich habe. Die Frage ist immer, wie komme ich dahin?
Eben.
Und wir töten ganz oft eben Ideen. Auch eben haben wir ja einen Beitrag gesehen, der hat ja gesagt, das Hauptproblem ist jetzt zu skalieren. Er hat jetzt gezeigt, dass es geht. Es ist ein Markt dafür da und jetzt müssen wir skalieren. Und oft ist das, was in Deutschland nicht so gut funktioniert, weil es doch viele Bedenkenträger gibt. Wir glauben, alles muss erfolgreich sein. Und wenn man mal in die Statistiken reingeht, und das vergessen wir immer so schnell, von 10 Start-ups weltweit gesehen, gehen 7 wieder kaputt, 2 sind so mäßig erfolgreich und nur 1 ist richtig erfolgreich. Und wir gucken uns immer das eine an und sagen, ja, ist ja klar, dass das jetzt erfolgreich gewesen ist im Nachhinein.
Ja,
aber das Nicht-Erfolgreiche gehört eben auch dazu. Und wir müssen das zulassen. Wir müssen das zulassen, dass eben auch Geld verschwendet wird in solchen Innovationen, um Erkenntnis zu erlangen, damit wir dann auch das erkennen, was wirklich abgeht. Und das hängt von super vielen Faktoren ab. Es ist eben nicht nur, das ist ein Scharlatan, der sich das überlegt hat, sondern ist der Markt da, bin ich zum richtigen Zeitpunkt da. Der Gummireifen zum Beispiel, derjenige, der den erfunden hat, ist arm gestorben. Weil als er den erfunden hat, haben sich alle darüber kaputt gelacht. Was soll man mit so einem Gummireifen? Das ist ja völlig blödsinnig, so ein Gummireifen. Ja? Und wie fahren wir heute alle rum? Mit Gummireifen. Also gut, dass der das erfunden hat.
Ja, ganz kurz, leider sind wir schon am Ende. Aber Sie haben auch ganz interessante, Sie haben es gerade mit Scheitern, haben Sie ja gerade schon angedeutet, dass man eben auch sich trauen muss, mal zu scheitern, um weiterzukommen. Es gibt noch so ein paar andere Dinge, die Sie sagen, die der Einzelne einfach verinnerlichen kann. Gönnen können, teilen können. Was gehört dann noch dazu?
Ja, versuchen Sie sich mal, wenn der Nächste Ihnen eine Idee vorstellt, nicht die 100 Gründe, warum das nicht geht. Das kann nämlich jeder Deutsche super machen. Das habe ich schon ganz oft erlebt, mal umzukehren und zu unterstützen. Ja, also gönnen können ist das eine, aber auch vielleicht zu helfen. Wenn ich sehe, einer hat eine Idee, hat ein Geschäft gegründet, dann kann ich ja vielleicht auch mal bei dem einkaufen oder den unterstützen oder den empfehlen. Also was Positives sagen und nicht dem Nachbarn erzählen, oh, ich weiß schon, der scheitert demnächst bestimmt. Okay. Da gehen wir jetzt mal nicht hin. Okay. Da soll sich jeder mal drüber nachdenken, wie wir damit umgehen mit neuen Sachen.
Ja, also sehr, sehr spannend. Zukunftslust. Also mir haben Sie Lust gemacht auf die Zukunft. Ich hoffe, das ging auch einigen von Ihnen so. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Ihnen danke fürs Zuschauen. Morgen kommt Steven Gätjen, mein Neuer, in der NDR Talkshow. Da freue ich mich ganz doll drauf. Jetzt kommt Ihr Landesprogramm. Bis morgen. Schönen Abend noch.